Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Das allererste, was ich machen möchte, ich möchte wieder sagen, dass ich nicht alleine bin.
Juhu,
wer ist das? Silvia ist das, die ist nämlich wieder mit dabei. Ich freue mich riesig. Hast du eine gute Zeit in letzter Zeit?
Ja, eine ziemlich volle Zeit mit vielen, vielen Projekten und Aufgaben, aber eine gute Zeit.
Das freut mich. Ich muss euch mal als allererstes sagen, dieser Podcast feiert heute, und das weiß Silvia nämlich auch nicht, genau heute seinen dritten Geburtstag.
Wow, echt schon? Uhu. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Das heißt, genau heute vor 3 Jahren ist die erste Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts rausgekommen. Freue ich mich sehr. Also es geht jetzt um den Aufnahmetag, nicht um den Tag, an dem du das jetzt gerade hörst. Das müssen wir aber ganz kurz differenzieren. In dem Zusammenhang habe ich mir was überlegt, und zwar würde ich ganz gerne mit deinem Einverständnis, liebe Silvia,
ja,
2 Workbooks verlosen. Einfach so als Geschenk.
Cool.
Das heißt, wer jetzt diese Podcast-Folge hört und uns eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort Geburtstag und am besten der Adresse unten drunter, dann hast du das Glück und kannst vielleicht eines von 2 Workbooks gewinnen.
Coole Idee.
Oder? Finde ich auch richtig gut. Und wenn ich einen richtig guten Tag habe, das entscheide ich aber dann, dann würde ich sogar noch eine Muffi-Tasse oben drauflegen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wer Muffi ist, kommt unbedingt zur Kinotour.
Unbedingt.
Unbedingt. So, jetzt muss ich leider das Mikrofon hier abgeben, weil ich heute überhaupt null Ahnung habe.
Du musst überhaupt nichts.
Doch, ich darf. Ich werde jetzt das Mikrofon abgeben, weil ich überhaupt null Ahnung habe, was heute passiert. Denn Silvia hat gesagt, ich habe mal eine tolle Idee, die machen wir in der Podcast-Folge, und damit hat sie mich bisher dumm sterben lassen.
Gut, dass du nicht dabei gestorben bist.
Richtig. Fang mal an.
Genau. Ich habe an einem unserer vielen Projekte weitergearbeitet und dann ist mir eine Geschichte eingefallen. Und dann habe ich gedacht, ich fände es total spannend, auch für alle ZuhörerInnen da draußen, von dir mal eine Einschätzung zur Situation zu bekommen und was du daraus machst. Ich würde einfach erstmal erzählen und dann mal an dich überleiten, wie du es einsortieren würdest oder was du raten würdest oder ja, was dir dazu einfach so durch den Kopf geht.
Okay, ja, kriege ich hin. Geht es um dich oder geht es um jemand anderen?
Tatsächlich um eine Situation, die ich erlebt habe. Über die ich lange noch nachgedacht habe und zu dem Entschluss gekommen bin, nee, ist völlig okay und das bin ich. Und das darf auch so sein.
Oh, das heißt, ich muss jetzt einschätzen, ob das, was du getan hast, ob ich das auch so gemacht hätte?
Ja, und ich glaube, du dürftest das sogar auch anders für dich lösen und interpretieren, weil ich glaube, das ist das Schöne, dass das den Menschen da draußen Hoffnung gibt, sie selbst sein zu können in dem, was sie tun und auch ihr Verhalten oder ja, ihre Handlungsstrategien, die sie für sich entwickelt haben, vor anderen vertreten zu können.
Okay, das klingt spannend. Das heißt, wir müssen einmal festhalten, egal was jetzt meine Sichtweise ist und meine Ideen zu der von dir geschilderten Situation, am Ende des Tages ist super wichtig festzuhalten, du bist anders, ich bin anders, ihr da draußen, ihr seid anders. Deswegen gibt es ja zum Beispiel bei uns in unseren Seminaren zwar coole Ideen, wie man Situationen mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen lösen kann, aber es gibt bei uns keinen Handlungskatalog. Weil das, was für mich passt, passt für dich nicht. Und das, was für jemand anderen passt, passt dann für jemand Dritten wieder nicht. Okay, also die Erlaubnis ist da.
Auf jeden Fall.
Ich bin neugierig, hau raus.
Okay, pass auf. Ich bin zu einer Situation in meiner OGS-Zeit gerufen worden von einer Kollegin, die schilderte, dass eins der Kinder, er war zu dem Zeitpunkt 6, bockig unter dem Tisch sitzt und sich verweigert. Ich dachte ja, okay. Das ist jetzt erstmal eine Situation, brauche ich mehr Infos zu. Dann habe ich die Kollegin nochmal gefragt, ob sie mir nochmal 2, 3 Sätze dazu irgendwie erzählen kann. Es ging darum, die wollten zum Mittagessen gehen, dann stellten sich die Kinder damals immer so auf, in einer Reihe, 2er Reihe, um dann gemeinsam zum Mittagessen zu gehen. Und er wollte nicht, er hatte keinen Bock, er saß unterm Tisch und blieb da auch sitzen und dann fielen diese klassischen Sätze, die wir alle kennen, mit, du hast mir gar nichts zu sagen, blablabla. Und ich sollte die Situation jetzt lösen, kommen bitte. Weil sie musste ja zum Essen.
Als Externe. Mhm. Du warst nicht dabei, sondern solltest jetzt lösen,
genau,
kommen.
Mhm.
Okay, ja.
So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, dann geh doch schon mal los mit den anderen. Ich gucke mal, was ich tun kann. Aber ich finde nicht, dass 25 andere Kinder jetzt gerade Rücksicht nehmen müssen auf einer hat keinen Bock. Mhm. So, in meiner Welt kann man so ein Kind ja auch gut und gerne da einfach mal 5 Minuten sitzen lassen. Es wird nichts Schlimmes passieren und du hast auch deine Aufsichtspflicht nicht verletzt.
Ja, genau.
Aber anderes Thema. Mhm. So, ich bin dann also dahin und habe mal unter den Tisch geguckt und er saß da und sofort ging das Gemotze los. Bäh, 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 bäh. Ich habe zu der und der schon gesagt, ich komme nicht und ist mir egal, was du jetzt sagst. Und wurde immer motziger. Und dann habe ich gesagt, du, ich will gar nicht, dass du zum Essen kommst. Ich würde gern einfach nur mal mit dir reden. Nee, mit dir reden will ich auch nicht. Bäh, 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 bäh. Und dann habe ich gedacht, okay, Irritation und Humor sind ja immer die Dinge, die funktionieren. Ich probiere mal was. Und habe gefragt, ob ich zu ihm unter den Tisch kommen darf. Und dann guckte der mich maximal irritiert an. Ich dachte, okay, den Faktor habe ich schon mal getroffen, sehr gut.
Ja.
Und nickte dann. Und dann bin ich zu ihm unter den Tisch gekrabbelt. Und dann saßen wir da. Dann habe ich gesagt, du, ist ganz schön gemütlich hier unten. Ne? Man sitzt hier gut, man ist so ein bisschen geschützt von den Außenreizen und so. Hast du dir einen Platz extra ausgesucht? Und dann sagte er, ja. Ich sage, oh. Und habe schon gemerkt, der Tonfall hat sich verändert. Also es war nicht mehr motzig, sondern eher so ein ja, betroffenes, vielleicht trauriges. Ja, und dann haben wir ein bisschen geplaudert und dann konnte er mir erzählen, dass es irgendwie Streit mit einem anderen Jungen gab, weil er sich in der Zweierreihe mit wem aufstellen wollte, der dann einmal mit wem anders ging und er das nicht gut für sich lösen konnte. Und dann haben wir irgendwie geschafft, das zu Ende zu besprechen mit, wir klären den Streit dann später nochmal und er wird jetzt aber doch auch irgendwie Hunger haben und gerne zum Essen gehen wollen. Dann sind wir zum Essen gegangen.
Ja.
Da war der da auch total normal und friedlich und nichts weiter war Thema. Aber was viel, viel spannender war, war die Reaktion, die das bei den Kolleginnen und Kollegen auslöste.
Oh, ich habe eine Idee.
Und das dann der Moment war, warum ich nachher mit mir nochmal so in Verhandlungen gegangen bin. Es gab eine Kollegin, die sagte, ja, war ja klar, dass das bei dir klappt. Du machst ja sowieso immer alles irgendwie anders. Das hätte bei mir ja gar nicht geklappt. Ich dachte, okay, was schwingt da jetzt mit, weiß ich noch nicht. Eine andere sagte, ja, ich wäre ja ums Verrecken nicht. Sie war schon deutlich und sagte, ja, ich wäre auf gar keinen Fall unter diesen Tisch gekrochen, da bin ich viel zu alt für, was soll ich denn da unten? So einen Blödsinn kannst auch nur du dir erlauben, das ist überhaupt nicht pädagogisch und hat auch nichts mit Augenhöhe zu tun und mache ich nicht. Ich gesagt, nee, ja, musst du ja auch nicht, es war irgendwie meine Lösung für die Situation. Dann kam die nächste und hat sich genau damit eingeschaltet und sagte, naja, aber da verliert man ja auch maximal an Respekt und Standing. Ich krabbel doch hier nicht unter irgendwelche Tische. Und es wurde eine Riesennummer. Da haben sich, weiß nicht, 14, 15 Leute bestimmt eine halbe Stunde mit befasst, ob das jetzt okay war oder nicht. Und da kam mir die Idee, oh, da steckt so viel Gutes drin, was mit Haltung zu tun hat, was mit Standing zu tun hat, was mit Authentizität zu tun hat. Und ich möchte so gern wissen, was du denkst.
Ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich wäre auch unter den Tisch gekrabbelt.
Cool.
Meine Art ist ja, ich überspitze ja ganz gerne nochmal Situationen. Ich hole ja nochmal das Letzte raus, was so richtig geht, um maximale Irritation reinzufahren. Also erstmal, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Weil du hast ja in dem Moment, wo sich ein Kind dafür entschieden hat, im Widerstand zu sein, da musst du ja in allererster Instanz verstanden haben, wenn sich das Kind dafür entscheidet, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Wenn er sich dafür entschieden hat, dann bleibt er im Widerstand. Es gibt ja nicht den Schlüssel, der Widerstand beendet. Den gibt's ja nicht. Das heißt, du musst ja überlegen, was kann ich tun, was das Kind sieht, was es nicht noch kleiner macht als jetzt und wo ich in der Beziehung bleibe. Weil nur über Beziehung habe ich ja irgendwie eine Chance, irgendwas zu reißen.
Ja.
So, okay, ich habe mich auch unter den Tisch gesetzt. Ich finde das eine richtig gute Nummer und ich hätte sogar noch übertrieben. Ich glaube, ich hätte sogar noch Essen geholt. Ich hätte die Kollegen noch richtig sauer gemacht und hätte Essen geholt und hätte es mit unter den Tisch genommen. So eine Portion für dich, eine für mich, wir essen jetzt. Und hätte dann vielleicht in dem Moment sogar überlegt, ja, aber das ist ja nicht das Ding, das können wir nicht immer machen. Mhm. So, und ich will auch nicht, dass du hier merkst, dass darüber Beziehung geht. Mhm. Sondern das ist jetzt meine Idee, um den Moment zu lösen. Weil es geht nur um den Moment.
Genau.
Es geht um den Moment und die Beziehung und dass ich für dich gerade eine Lösung brauche, ohne dass du dich hinterher schlecht fühlst als Kind, das da unterm Tisch sitzt, ohne dass ich mich hinterher schlecht fühle und dass wir trotzdem gemeinsam das Ziel erreichen, was eigentlich Sinn ist. Mhm. Ich hätte mich auch unter den Tisch gesetzt.
Das Finde ich erstaunlich und cool gleichermaßen. Ich glaube, dass es auch noch 10 andere Lösungswege geben könnte.
Ich könnte dir meinen Alternativweg noch sagen.
Ja.
Mein Alternativweg wäre gewesen, wenn ich in dem Moment nicht gefühlt hätte, dass ich mich unter den Tisch setzen muss. Weil Bauch ist ja ganz, ganz wichtig in so einem
Absolut.
Moment. Ne, du musst ja spüren und merken, was macht das gerade mit mir. Ich glaube, mein Alternativweg wäre gewesen, sowas zu sagen wie, ja, dann bleib da sitzen. Ich warte hier, bis du fertig bist. Ich bin hier.
Genau.
Einfach nur, um zu suggerieren mit, ja, das ist nicht der Weg, das ist nicht optimal. Aber ich glaube, dass es dir gerade nicht ums Essen geht.
Genau. Und ich habe in solchen Situationen häufig auch die Strategie gewählt zu sagen, ich lasse dich jetzt mal 3 Minuten in Ruhe, ich komme dann nochmal wieder und frage dich dann nochmal.
Ja, geht auch gut.
Und diese 3 Minuten aber auch zu respektieren, nicht nach 1,5 Minuten wiederzukommen und aber vor allem wirklich auch wiederzukommen und nicht dann aus Protest jemanden da sitzen lassen oder so. Ne?
Ja, und das Spannende ist ja, dass du quasi über die Verbindlichkeit, die du dann mit dem Kind in dem Moment besprichst und auch einhältst, ja deutlich mehr an Autorität gewinnst, als du sie verlieren würdest, wenn du in den Machtkampf gehst.
Absolut.
Also das ist ja etwas, das erleben wir zum Beispiel bei den Seminaren ja auch relativ häufig. Wenn wir dieses Szenario spielen, wo ich den Papa mache, der dann sagt, und mein Sohn hat mir zu Hause erzählt, der wurde auf dem Schulhof geschlagen und sie haben nichts gemacht. Wie oft haben wir denn schon erlebt, wenn wir Menschen die Aufgabe geben, reagier mal drauf, dass die sich jetzt groß machen. Dass sie sich richtig groß machen, die bauen sich ja vor mir auf.
Absolut.
Weil sie das Gefühl haben, so funktioniert Autorität. Ne, also die muss ich mir jetzt erkämpfen, die muss ich verteidigen, für die muss ich einstehen. Und dann kommen mir solche Sachen entgegen als wütenden Papa, der ja schon 2 Stunden Wutvorsprung hat. Was fällt Ihnen ein? Also jetzt mal hier unter uns, so können Sie nicht in meinen Raum platzen. Sie machen bitte jetzt gefälligst einen Termin fürs Sekretariat. Ich bin für Sie da, aber nicht jetzt. Ich will ja mit Ihnen reden, aber alles andere ist jetzt mal gerade wichtiger. Es tut mir leid, dass ich dafür keine Zeit habe. Dass da niemand versteht, gerade in dem Moment, dass das am wenigsten deeskalativ ist, was man tun kann, das ist ja total nachvollziehbar, weil man möchte ja auch in dem Moment keinen Boden gut machen. Das ist ja das, was sich richtig anfühlt. Aber es ist noch lange nicht, was dann pädagogisch wertvoll ist. Weil in meiner Welt ist ja Autorität etwas, was du für die Art und Weise, wie du bist, wie du mit jemandem umgehst, verliehen bekommst.
Ja.
Du hast nicht Autorität, die baust du dir nicht.
Du kannst sie auch nicht kaufen.
Kannst sie nicht kaufen. Und du kriegst schon gar keine Autorität in dem Moment, in dem du das Kind unterm Tisch, was sich ja schon sinnbildlich klein macht und versteckt, du kriegst dann nicht dadurch mehr Autorität, dass du das Kind jetzt noch anscheißt und zwingst, da rauszukommen.
Genau.
Ich glaube, du verlierst sogar Autorität in dem Moment.
Ja. Und die Kollegen, die danach so im Hadern waren mit kannst du nicht machen und überhaupt und ich mach das nicht. Was sind deine Gedanken dazu? Warum oder wovor vielleicht haben auch Pädagoginnen Angst, wenn sie solche Aussagen tätigen?
Dass sie nicht darunter krabbeln würden?
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist in allererster Instanz wirklich das Gefühl von, da büße ich meine Autorität ein, weil ich als erwachsener Mensch kann doch mir nicht irgendwie den Zacken aus der Krone brechen und unter den Tisch krabbeln. Was macht denn das mit meiner Außenwirkung?
Was ja auch ein bisschen absurd ist, ne?
Wenn man
sich mal kurz zurückversetzt, als wir klein waren, was hat man denn als erstes gemacht? Man hat Höhlen gebaut unter den Tisch, man hat Decken über Sofas und Stühle gespannt, weil es ein totaler Safe Space war. So. Und wenn man erwachsen ist, ist das alles nicht mehr okay?
Nein, dann ist das doof.
Ach so.
So, dann macht das ja eine Außenwahrnehmung. Nee, anders. Ich versuche mal ganz wertschätzend bei den Kollegen zu sein, die ein komisches Gefühl dabei haben, unter den Tisch zu krabbeln, weil ich kann das ja nachvollziehen. Das Gefühl könnte ja sein, wenn mich jetzt jemand dabei beobachtet, wie ich unter diesen Tisch krabbel.
Ah, okay.
Was könnte der denn gerade von mir denken? Also das, was die anderen über dich gedacht haben, dass du da drunter gekrabbelt hast, könnte auch jemand anders über mich denken, wenn ich da drunter krabbel. Und dann gehört natürlich ganz viel Haltung dazu und auch Wissen, also wirklich fachliches Wissen, dass das sinnvoller ist, als in den Machtkampf zu gehen.
Ja, okay, verstehe.
Also ich glaube, es ist Angst, der Verlust der Autorität, wobei das überhaupt keinen Sinn macht, weil du mehr Autorität bekommst, indem du verlässlich und klar bist und vielleicht auch sagst, hey, darf ich mit runterkrabbeln? Hallo? Knock, knock, who's there? Ja? Oder sagst, ey, ich bin in 3 Minuten wieder da, ich kümmere mich mal immer ums Essen, weil das ist gerade wichtig. Bleib da sitzen, ist alles cool. Ich komme in 3 Minuten nochmal und frag dich nochmal, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe noch nie erlebt, dass es danach schwieriger war als vorher.
Nein, absolut nicht.
Noch nie?
Nee.
ich kenne immer nur Menschen, die in den Machtkampf gehen und sagen, und du kommst da jetzt raus, ich habe dir das 1000 Mal gesagt. Dann fangen die an, so komisch zu drohen, anstatt klar zu sein. So, ich zähle bis 3. So, da wissen wir alle, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Kind jemals von dir lernt, dass nach 3 nichts passiert.
Genau.
So. Ja, also ich glaube, es geht um Angst, um Autoritätsverlust, um das Gefühl, dabei gesehen zu werden. Mhm. Vielleicht auch um eine Missinterpretation von Augenhöhe. Mhm. Oder?
Ja. Naja, und ich finde, also du sagst ja ganz häufig, die Fehlinterpretation, dass Augenhöhe ist immer auf tatsächlich physische Augenhöhe mit dem Kind.
Ja, genau.
Ich finde, es gibt Situationen, wo das total Sinn macht, weil ich eine andere Perspektive übernehme. Also ich dann die Perspektive des Kindes einnehmen kann, die manchmal zur Situationseinschätzung hilfreich sein kann.
Absolut.
Aber ich muss nicht grundsätzlich jedes Gespräch kniend oder sitzend vor einem Kind verbringen, auf gar keinen Fall.
Ja, und genau das meine ich. Also ja. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, ja, auf Augenhöhe bedeutet für mich aber auch mal Perspektive einnehmen.
Genau.
Ja. Das bedeutet aber in meiner Welt oder auch das, was wir in Seminaren versuchen zu vermitteln, ja noch lange nicht, dass ich da immer für runtergehen muss.
Nee.
Sondern es bedeutet einfach nur die empathische Leistung hinzukriegen, was könnte das Kind gerade brauchen, wie könnte es dem gerade gehen. Und wenn ich sage, ich glaube, viele Menschen missinterpretieren den Begriff Augenhöhe, dann gibt es ja so Leute, die auch in so einem Seminar zeigen, wie sie ein Kind zusammenscheißen und das gut finden, wenn sie dabei auf Knien sind.
Ja.
Weil sie dem Kind dabei direkt in die Augen gucken. Aber Augenhöhe könnte auch, also ganz überspitzt kann auch Augenhöhe bedeuten, ich kann dir als erwachsener Mensch mit 2 Metern von oben herab sagen, ey, ich hab dich voll lieb.
Ja.
So, ja. Ja, oder kannst du das mal bitte eben wegräumen? Stell mal bitte den Stuhl hoch, vielen Dank, dann drehst du dich um und gehst. Auch das kann ja viel mehr Augenhöhe sein, als jemand zu sagen, und ich habe dir 1000 Mal gesagt, dieser Stuhl kommt weg. Das kannst du im Knien sagen, trotzdem ist das andere deutlich mehr Augenhöhe.
Absolut.
Okay, das heißt, Bestätigung an der Stelle, ich hätte es ähnlich gemacht.
Ja, also nicht, dass ich mit die Bestätigung an der Stelle gewollt hätte. Es war wirklich in meinem Kopf, als ich es nochmal reflektiert habe, so, oh spannend, wie hätte Raphael das wohl gemacht? Und ich glaube auch, dass alle da draußen das spannend finden.
Ja, richtig gut. Ihr könnt uns ja mal kurzes Feedback an der Stelle geben, ob wir das mal öfter machen sollen. Also ob wir hier nicht nochmal so eine Kategorie reinschmeißen mit heute ist mal Erzähltag und ich brauche mal eine Einschätzung von dir. Ich glaube, das hilft ungemein. Also erstens finde ich es spannend, das von dir mal mitzukriegen.
Mhm.
Könnte für dich, glaube ich, auch hilfreich sein, wenn ich mal so 2, 3
ja,
Steps von mir erzähle, ja, wo ich mal richtig auch hart daneben gegriffen habe, um zu gucken, hättest du es auch gemacht?
Ja.
Oder wäre dir das auch passiert? Und das Schöne ist ja, und das ist nochmal wichtig an dieser Stelle, es gibt nicht den Weg. Überhaupt nicht.
Nee.
Und wenn es jetzt für dich ein komisches Gefühl macht, unter den Tisch zu krabbeln, dann darf das Gefühl ja auch richtig sein und das darf auch existieren. Und gleichzeitig wünschen wir uns ja die Überlegung, okay, wenn sich unter den Tisch krabbeln doof anfühlt, aber ich verstanden habe, dass Machtkampf auch super unsinnig ist und ich darüber mehr Autorität verliere als gewinne, was könnte denn mein Weg sein?
Genau.
Und vielleicht ist ja eine Möglichkeit, dann irgendwie das Essen zu holen und zu sagen, komm, dann essen wir ganz kurz hier mal ganz gemütlich am Tisch. Komm hoch, setz dich hin, ich hab's dir geholt. Kein Trubel da und wir quatschen ganz kurz. Noch eine andere Idee, was man tun kann? Ist jetzt schönes Blau gefragt.
Ja, wie gesagt, ich finde diesen kurz aus der Situation rausgeben und Raum geben Trick immer ganz gut, dass das Kind die Chance hat, ohne sein Gesicht völlig zu verlieren, auch unter dem Tisch wieder hervorzukommen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es noch ganz, ganz viele kreative Ideen gibt mit wie keine Ahnung, blöden Witz machen über das ist aber mein Lieblingsplatz, den blockierst du gerade. Ja, ne, also irgendwas machen, womit halt keiner rechnet in dem Moment.
Ich hätte noch eine Idee.
Mhm.
Kennst du das Konzept, jeder Mensch hat das dringende Bedürfnis, besonders sein zu wollen?
Nee, ich glaube, habe ich noch nicht von dir gehört.
Ja, genau. Also ich habe das irgendwann mal, ich glaube, Podcast Folge 3 oder 4 ganz am Anfang mal die Story erzählt. Da gab es dieses eine Kind, was auf dem Schulhof immer die Mädchen verhauen hat.
Mhm.
Und dann habe ich der Seminargruppe vorgeschlagen, unter Protest. Du kannst dir vorstellen, wie groß der Protest war, als ich sagte, ey Leute, mach den besonders. Mach den groß.
Ja.
Der macht das doch nicht ohne Grund. Also der will doch, warum der das macht, das habe ich nicht gewagt zu spekulieren, aber ich habe gedacht, der macht das nicht ohne Grund. Gib dem doch eine Rolle.
Ja.
So, mach den zum Schulhofchef.
Ja,
drück dem eine Warnweste in die Hand, drück dem eine Kelle in die Hand und sag hier, go for it, pass mal auf, dass hier niemand was passiert auf dem Schulhof. Du bist der Kräftigste, du bist der Größte hier. Da war der Protest, wie kann man denn so jemandem noch mehr Macht geben? Das ist ja, geht ja gar nicht. Ja, und das Resultat war, ey, der hat seit dem Tag nicht ein Mädchen mehr verhauen.
Ja.
Und dann übertragen auf die Situation wäre jetzt auch noch, boah, ey, aber ich brauch dich. Ich brauch deine Hilfe.
Ja.
Ey, Kollege, ich kann das nicht ohne dich machen. Ich habe dich heute ganz fest eingeplant mit für die Essensausgabe. Oder kannst du ein bisschen mitgucken, dass hier ein bisschen mehr Ordnung ist oder wie auch immer.
Ja.
Also ich glaube, ich glaube, es gibt 1000 kreative Wege, wie man ohne in den Machtkampf zu gehen das Ganze lösen kann.
Ja.
Ich habe noch einen wichtigen Impuls an der Stelle. Ja. Jetzt klingt das ja so, als dürfte man niemals in den Machtkampf gehen.
Naja, das ist ja was uns allen passiert. Ich würde fast behaupten, tagtäglich.
Genau.
Das Schöne ist ja, wenn es uns im Nachgang auffällt.
Darum geht's.
Und ich dann versuche, daraus abzuleiten, ich nehme mir morgen nur einmal vor, es anders zu machen.
Ja.
Und davon ist ja niemand befreit, ne? Also das passiert uns mit all der Erfahrung und den tollen Erlebnissen, an denen wir wachsen und lernen durften, genauso wie ganz jungen Kollegen. Und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, das gehört dazu und auch daran lernen Kinder eine Menge. Ich finde nur unendlich wichtig, hinterfragt euch zwischendurch mal.
Ja, ich sage in Seminaren auch immer scherzhaft so, ihr dürft natürlich total gerne mal in den Machtkampf gehen, aber bitte nur in den, bei denen du dir zu 1000% sicher bist, dass du den innerhalb von 3 Sekunden gewinnst. Das ist humorvoll gemeint. Was ich damit meine ist, es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Klarheit.
Absolut.
Ne? Also Macht hat für mich immer was von Verzweiflungstat. Also da versucht jemand gerade irgendetwas machtvoll zu reißen, was er über Beziehung niemals schaffen würde.
Ja.
Vor ein paar Wochen erst ein Reel rausgeschossen, wo ich gesagt habe, es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie die Kinder zuhören. Entweder über Beziehung, weil du verstanden hast, dass Beziehungsarbeit an Prio 1 gehört, oder über Macht.
Naja, und dann ja nicht, weil sie dir zuhören wollen, sondern weil sie vielleicht sogar Angst vor dir haben.
Richtig.
Und das ist der schlechteste denkbare Weg.
Genau. Und was ich damit meine…
Andersrum. Denkbar schlechteste Weg. Naja.
Know what you mean. Also einfach da nochmal so, Klarheit hat nichts mit Macht zu tun. Ne? Du kannst jemandem ganz wertschätzend sagen, ey, okay, ich hab dich lieb, mach das trotzdem. Mhm. Das ist super klar, super wertschätzend trotzdem formuliert. Macht hat immer was von Verzweiflung, von Drohen, mit Angst arbeiten. Und das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Nie, nein. Nie. Haben wir schon nicht gesagt? Nein?
Nein.
Nein, nie. Nie. Cool. Ist das die Einschätzung, die du brauchtest?
Ja, danke.
Ja, herzlich gerne. Ich bin super neugierig, was ihr aus dieser Folge macht.
Ja, voll.
Genau, und wenn ihr das öfter haben wollt, herzlich gerne. Ich mag ja sowieso das Format, wenn Silvia hier immer im Studio vorbeischwirrt und sagt, komm, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Und weißt du eigentlich, dass ganz, ganz viele Rezensionen zu dir reingeschwappt sind, die alle sagen, das ist echt cool, dass du dabei bist?
Nein, weiß ich noch nicht, aber vielen, vielen Dank.
Jetzt weißt du es. Also für Silvia bitte mehr davon, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr Silvia und mich mal live erleben wollt, dann schickt uns einfach super gerne über unsere Homepage eine Anfrage für Seminare. Bei mir wird es ein bisschen herausfordernd, das vielleicht in 25 noch unterzukriegen, wenn nicht sogar unmöglich. Bei dir geht noch was, oder?
Bei mir geht noch was. Ich habe auf jeden Fall im ersten Halbjahr 25, also quasi ab August, noch freie Termine für die Kompaktseminare.
Ah, Kompaktseminar ist quasi der gleiche Inhalt, den ich mache?
Genau. Ein bisschen geraffter in 3 Stunden, damit man das auch mal an einen halben pädagogischen Tag oder an was auch immer für Fortbildungsevent-Geschichten, wo noch ein bisschen Platz ist, man unterbringen könnte.
Das machen übrigens viele Kolleginnen und Kollegen an den Tagen, wo sie Klassenkonferenz haben. Mhm. Die sagen, heute machen wir keine Klassenkonferenz oder wir machen kein Lehrerrat oder wie auch immer, sondern wir holen uns einfach 3 Stunden Input von Silvia. Mhm. Klappt richtig gut. So, ja. Und wenn ihr uns an anderer Stelle mal so richtig sehen wollt, zum Anfassen und in die Augen gucken, und wir sind kleiner, als ihr denkt.
Können wir über das Anfassen nochmal reden? Das mag ich nicht so gern.
Können wir nochmal reden? Nein, ich meine damit, kommt in die Ausbildung, weil da machen wir Praxistage, da können wir uns in die Augen schauen und miteinander arbeiten. Oder auch einen Kinobesuch.
Der lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, weil die Kinotour, ich zähle jetzt bis 3 ja noch vor der Brust, steht, wir sind nächste Woche in Kaiserslautern, wobei das der einzige Termin ist, an dem du keine Zeit hast, weil du schon ein Seminar gibst, ne?
Ja, da war ich leider schon wegverbucht, ja. Aber in Leipzig bin ich wieder dabei.
Genau, Leipzig kommt ja noch, Stuttgart kommt noch, dann kommt nächstes Jahr Köln und Münster. Und wir planen ganz, ganz fleißig gerade noch einen Termin in München, einen in Potsdam, einen in Kiel und einen in Berlin. So, bitte jetzt noch nicht so auf die Waagschale legen. Das ist immer von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig, ob das dann gelingt oder nicht. Aber wir geben uns größte Mühe. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. www.raphaelkirsch.com. Da findet ihr alle Infos zu Seminaren, zu Ausbildungen, zu Workshops, zur Kinotour, zu all dem Drum und Dran. Und jetzt zum Abschluss. Ich glaube, ihr habt es gehört, wir haben ein neues Intro. Mein lieber Freund Matze hat nämlich das neue Intro eingesprochen. Denn dieser Podcast wird ab heute präsentiert vom Persen Verlag. Ja,
cool.
Und wir sind super happy und machen auch an der Stelle wirklich von Herzen gerne Werbung für den Persen Verlag. Erstens, weil da super tolle Menschen arbeiten.
Ja.
Die machen wirklich einen Traumjob. Die haben mit uns diese Bücher gemeinsam auf die Beine gestellt und alles das, was noch kommt, worüber wir noch gar nicht reden dürfen. Mhm. Aber es kommt noch was. Das heißt, wir haben uns riesig gefreut, als der Persen Verlag uns gefragt hat, wollen wir irgendwie gemeinsam Partner sein für diesen Podcast? Und das machen wir wirklich, wirklich gerne.
Gute Leute, wirklich.
Gute Leute. An der Stelle wünschen wir euch vielleicht nochmal mehr als sonst in den Folgen wirklich Gutes umsetzen. Macht mal was draus. Mhm. Und denkt ans Gewinnspiel. Wir verlosen zum dritten Geburtstag dieses Podcasts. Ach komm, wir machen 2x2 Workbooks. Wir hauen jetzt 4 Workbooks raus. Einfach, weil wir es können.
Alles klar.
2x, ich zähle jetzt bis 3 und 2x, nö, ich mach das nicht.
Hervorragend.
Perfekt. Schickt uns eine Mail, wenn ihr Bock auf die Workbooks habt. Und Teilnahmeschluss ist 1. Dezember.
Alles klar.
1. Dezember. Let's go. Lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht von uns. Tschüss.
Tschö.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.